Also in aller Kürze, der Gegenstandpunkt ist ein linkes Projekt, eine Vierteljahreszeitschrift. Die inhaltliche Ausrichtung, erstens kriegt ihr ja mit, wenn ihr die Sendung heute verfolgt, wofür der Gegenstandpunkt steht. Andererseits so richtig schön gemütlich zum Nachlesen. Ja, da muss man sich mit dem Gegenstandpunkt schon mal selber befassen. Eine gute Gelegenheit ist jetzt gerade geboten, weil letzte Woche ist die neueste Nummer, die Nummer 106 vom Gegenstandpunkt erschienen und ist in den Buchläden zu bekommen. Dort steht so manches drin, zum Beispiel zu dem Thema, das wir uns heute vorgenommen haben und dem wir die Überschrift gegeben haben, Nachrichten vom Klassenkampf im ersten Quartal 2006. Also dazu gibt es einige Beiträge im neuen Gegenstandpunkt. Ansonsten möchte ich speziell noch darauf aufmerksam machen, wir haben eine neue Rubrik im Gegenstandpunkt eingeführt. Das ist oder soll sein so eine Art Lexikon politischer Grundbegriffe oder so etwas. Vom marxistischen Standpunkt her betrachtet, also halt von einem Gegenstandpunkt aus betrachtet. Und da ist diesmal die Rubrik Das Volk behandelt worden. Also das Volk, naja, das hat einen guten Ruf, das hat aber auch manchmal einen schlechten Ruf. Demokratie heißt bekanntlich Volksherrschaft, aber wehe, wenn in der Volksherrschaft dem Volk zu sehr nach dem Mund geschaut oder geredet wird, dann ist es plötzlich Populismus und das ist dann eine abwertende Bezeichnung. Könnte man sich ja mal fragen, so zum Auftakt, was denn nun, fein oder unfein? Also anhand solcher Angelegenheiten sind wir mal dem Volk nachgegangen und haben aufgeschrieben, was uns daran aufgefallen ist. Gut, ein letzter Hinweis, bevor es dann losgeht. Wir unterhalten einen regelmäßigen Diskussionstermin, wo man sich mit Leuten vom Gegenstandpunkt politisch unterhalten kann. Der nächste einschlägige Termin ist fällig am Montag, den 3. April. Montag, den 3. April ab 19.30 Uhr CT. Und zwar findet das Ganze immer statt im Gewerkschaftshaus in Frankfurt. Die Adresse von diesem Etablissement ist Wilhelm-Leuschner Straße 69. Und der Eintritt ist frei. Gut, das war das Vorgeplänkel. Jetzt wollen wir also einsteigen in, gewissermaßen in ein Kaleidoskop von Angelegenheiten, die uns aufgefallen sind über das letzte Vierteljahr hinweg und die allesamt Auseinandersetzungen zwischen, früher und altmodisch hätte man gesagt, zwischen den Klassen der Kapitalisten einerseits, der Lohnarbeiter andererseits betreffen. Heutzutage ist dieser Klassenbegriff ja out. Mir ist das genau genommen egal. Ich kann genauso gut für das, was ich zu sagen habe, die modernen Ausdrücke verwenden, Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Und bleiben wir halt in Gottes Namen bei dieser Sprachregelung. Wenn sich dann aber herausstellen sollte, dass diese Beziehungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, diesen beiden Hauptkollektiven des Wirtschaftslebens, dass diese Beziehungen zumindest für eine Seite ziemlich ungut sind, dann bitte ich aber auch darum, das negative Urteil auf die Bezeichnungen, auf die modernen Bezeichnungen zu übertragen und eine schlechte Meinung, sagen wir mal, von den Unternehmern zu fassen. Da will ich jedenfalls drauf hinaus und da möchte ich jetzt mal loslegen mit der Beobachtung, dass hierzulande eine engagierte Debatte darüber ausgebrochen ist, ob man in der Bundesrepublik Deutschland einen gesetzlichen Mindestlohn einführen soll oder vielleicht doch lieber nicht. Egal, wie die Debatte ausgeht, mir ist einiges daran aufgefallen, an dieser Debatte über den gesetzlichen Mindestlohn, und da möchte ich jetzt gern ein paar Merker setzen und Aufmerksamkeit erzeugen, zum Beispiel für gleich mein allererstes Argument, dass ein gesetzlicher Mindestlohn in Erwägung gezogen wird, ist eine glasklare Auskunft darüber, dass der Arbeitslohn bei uns eine Tendenz hat, und zwar eine Tendenz nach unten, eine Tendenz zum Fallen. Oder hat vielleicht jemals schon irgendwer im Lauf der letzten 150 Jahre etwas davon gehört, dass jemand beantragt hätte, einen gesetzlichen Höchstlohn einzuführen, weil der Lohn immerzu nach oben geht und das irgendwem oder irgendeinem Interesse über die Hutschnur geht? Nein, nichts dergleichen. Das Arbeitsentgelt entwickelt eine Tendenz, und zwar nach unten, weniger wert zu sein. Und bitte sehr, manchmal habe ich das Gefühl, man muss da eigentlich nochmal drauf aufmerksam machen. Es geht immerhin um den Arbeitslohn oder um das Gehalt, also auf modern das Arbeitsentgelt. Und das ist die Quelle, von der die allermeisten Leute in diesem, unserem Lande leben und leben müssen. Der Lebensunterhalt für die allermeisten Leute in diesem, unserem Lande, nämlich diese vielen Zeitgenossen, die nicht das Glück haben, über Eigentum, über überflüssiges Geld zu verfügen, dass sie dann für sich arbeiten lassen können, sprich andere Leute für sich arbeiten lassen können. Es geht um diese ganzen vielen anderen Leute, die nicht mit zu viel Geld gesegnet sind, die infolgedessen ihre Arbeitskraft zu Markte tragen müssen. Dafür erhalten sie ein Arbeitsentgelt. Und jetzt teilt uns die Debatte um den Mindestlohn mit, dieses Arbeitsentgelt, wovon die Leutchen, die allermeisten, leben müssen, wo sie gar keine Alternative dazu haben. Das hat eingebaut eine Tendenz zum Sinken. Erste Feststellung. Zweite Feststellung. Mich wundert die Tendenz zum Sinken eigentlich nicht. Ich möchte gern sagen, kein Wunder bei der Wirtschaft, bei der Wirtschaftsweise, die bei uns daheim am Ruder ist. Also bitte sehr, ich bin heute sehr, sehr gemütlich aufgelegt und will auch dazu nicht Kapitalismus sagen, mit diesem negativen Beigeschmack, sondern ich bediene mich der offiziellen Ausdrucksweise Marktwirtschaft. Aber wenn ich dann über die Marktwirtschaft zu einem negativen Befund komme, dann soll eben dieser negative Befund auch für Marktwirtschaft gelten. Kein Wunder bei der Marktwirtschaft, will ich sagen. Warum? In der Marktwirtschaft ist der Arbeitslohn, das Entgelt für Arbeit, bekanntlich eine Kost. Lohn gleich Kost. Diese Gleichung, die hat's doch in sich. Auf der linken Seite, beim Lohn, steht, habe ich schon darauf aufmerksam gemacht, der einzige Lebensunterhalt für den Großteil der Mannschaft. Auf der rechten Seite der Gleichung steht Kost, und das will besagen, in dieser Wirtschaftsweise ist der Lebensunterhalt der allermeisten Leute ein Abzug von dem, wo es eigentlich darauf ankommt. Ein Abzug nämlich vom Gewinn der Unternehmerschaft, der zusammengezählt wird zu dem Wachstum der Wirtschaft, und auf das kommt es in einer Marktwirtschaft total an. Also, dass der Arbeitslohn eine Tendenz zum Sinken aufweist, gewissermaßen eingebaut hat, Das liegt und ist nach der Seite hin gar nicht verwunderlich. Das liegt an dem Prinzip der Umgangsweise mit dem Lebensunterhalt der meisten Leute, das in der Marktwirtschaft angelegt ist, oder angelegt ist jetzt ein blöder Ausdruck, dass in der Marktwirtschaft das herrschende Prinzip ist. Ihr seid zu teuer, liebe Leute, sagt der Funktionär des Wachstums, und so behandelt er sie auch. Also die Tendenz des Arbeitslohns zum Sinken, die ist eine Folge der marktwirtschaftlichen Produktionsweise, die bei uns zulande die Wirtschaft bestimmt. Das war die zweite Feststellung. Dritte Feststellung. Dass der Staat, die politische Macht in diesem Lande, erwägt also diese Tendenz des Arbeitslohns zum Sinken eine Schranke zu ziehen. Tja, ist das jetzt eine feine Angelegenheit? Manche Leute, gerade aus der Linken, scheinen das ja so zu sehen. Mindestlohn ist in der Linken eine populäre Parole. Tja, warum eigentlich? Was soll daran so gut sein? Erstmal ist daran doch total auffällig, es muss schon das Gewaltmonopol dieses Ladens offenbar tätig werden, um den Funktionären des Wirtschaftswachstums eine Schranke aufzuerlegen, dass der Lebensunterhalt nicht ins Bodenlose sinkt. Jeder, der mal das Kapital von Karl Marx gelesen hat, der wird wahrscheinlich sich an die Stelle gleich erinnert fühlen, wo der Marx über so Sachen wie die Arbeitsgesetzgebung im 19. Jahrhundert und die Länge des Arbeitstags und der Arbeitspausen und so weiter und so zu verhandelt, und wo er dann dazu sagt, das ist seinerzeit in England gesetzlich geregelt worden, und dazu sagt der Marx dann, nichts kennzeichnet die Schlechtigkeit der kapitalistischen Produktionsweise besser, als dass die allgemeine Macht der Gesellschaft einschreiten muss gegenüber der Unternehmerschaft und Mindestgrenzen erzwingen muss gegenüber den Funktionären der Wirtschaft. Das würde ich mal als allererstes festhalten wollen. Offensichtlich aus sich heraus ist die, sagen wir mal, die Dynamik der Marktwirtschaft auf Senken des Arbeitslohns gepolt. Und in Ländern, die einen gesetzlichen Mindestlohn bereits eingeführt haben, hat dann irgendwann einmal die Staatsgewalt eine Grenze gezogen. Warum hat sie das getan? Ja, keineswegs, um das Regime der Lohnarbeit auszuhebeln oder so etwas, sondern eigentlich ganz im Gegenteil, um den Fortbestand dieses Regimes der Lohnarbeit gegen die zerstörerische Tendenz zu sichern. Also offensichtlich ist es so, dass manchmal der Staat, der über die Marktwirtschaft präsidiert, zu der Auffassung kommt, das Leben der Leute, die vom Lohn leben müssen, ist regelrecht gefährdet, sodass ein Mindestlohn her muss. Eine Untergrenze der Tendenz. Letzte Feststellung dazu. Wenn das gemacht wird, dann ist das der gesetzliche Mindestlohn, die Grenze, die da festgezurrt wird. Dann ist das aber auch das Existenzminimum. Das Existenzminimum legt diese Grenze fest. Leute, das müsst ihr euch auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Gesetzlicher Mindestlohn und Existenzminimum. also sehr vielen Leuten in diesem Laden, nämlich eben den Kandidaten für einen Mindestlohn, ist überhaupt nicht mehr versprochen als das schiere Existieren. Denen ist kein Saus und Braus versprochen, sondern denen ist versprochen, das schiere Existieren wird euch ermöglicht. Also gewissermaßen das Überleben. Und alles, was das Leben angenehm macht, ist nach wie vor weg vom Fenster. Ganz davon abgesehen, dass dann am Ende selbst noch sehr umstritten ist, was eigentlich das Existenzminimum ausmacht. Das kennt ihr ja vielleicht von diesen Warenkörben, die manchmal in der Zeitung einem vorgestellt werden und wo dann in kleinlichster Art und Weise drüber gerechnet wird, ob die alleinerziehende Mutter mit Sozialhilfe, ob die vielleicht noch alle zwei Monate eine Kinokarten ausgehändigt kriegt oder so etwas. Am Ende sind es dann jedenfalls von Amts wegen befugte Politiker, die darüber entscheiden, wie viel dann das Existenzminimum wert ist. Tja, ich komme zu dem Befund, wenn ich mir die Debatte um den Mindestlohn so reinziehe. Arbeitslohn, Entgelt für Arbeit, das ist überhaupt eine Scheißquelle zum Leben. Naja, und da höre ich jetzt schon die ganze Zeit quasi, dass manchen Leuten so ein Einwand auf der Zunge liegt. Ja, mag ja sein, aber verglichen mit Arbeitslosigkeit muss man sich doch sogar nach dieser Scheißquelle da richten oder die für erstrebenswert halten. Andreas, da hast du dir darüber Gedanken gemacht, wie man sich dazu stellen soll.
Ja, also ich möchte das, was du gesagt hast, etwas anders noch beleuchten und ergänzen. Wenn du sagst, ja, heutzutage Mindestlohn, wenigstens einen Mindestlohn, gut, dann bezieht sich das ja darauf, die Leute können immer schlechter vom Lohn leben. Die ganzen 1- und 2-Euro-Jobs, die es gibt, die Verweise darauf, es gibt ja auch schon Tariflöhne in Ostdeutschland für 2-3 Euros und so weiter, da kann man ja auch nicht von leben. All dies weist darauf hin, dass die Politik sehr erfolgreich ist damit, dass sie einen Niedriglohnsektor einführt, dass die Unternehmer sehr erfolgreich darin sind, die Löhne zu senken, dass sie aber nicht nur das tun, sondern es wird verwiesen auf die Millionen von Arbeitslosen, es wird verwiesen darauf, 5 Millionen sind es doch. Leute, da hört es sich doch auf mit Forderungen stellen. Ihr könntet doch auch arbeitslos werden. Einen Moment darüber nachgedacht. Ja, das droht manch einem, das beunruhigt manch einem und es ist eine widerliche Angst. Überlegen wir erstens, was steckt drin? Es steckt drin ein sehr seltsames Prinzip der Marktwirtschaft, nämlich das Prinzip, ich brauche eine Arbeit. Ich brauche eine Arbeit, um überhaupt an Geld zu kommen. Das reflektiert noch einmal das, was du gesagt hast. In dieser Gesellschaft ist etwas eingerichtet. In dieser Gesellschaft ist eingerichtet, wer hierzulande die Arbeit, die nötig ist für seine Bedürfnisse, für das, was er und seine Familie und seine Leute so brauchen. Wer diese Arbeit verrichten will, der kann es gar nicht einfach. Nein. Denn hierzulande ist die Frage, kann ich überhaupt arbeiten? Von einem ganz seltsamen, aber zum Prinzip dieser Gesellschaft gemachten Grundprinzip abhängig gemacht. Nämlich, Leute, die auf Arbeit angewiesen sind, Leute, die arbeiten wollen, die haben gar nicht die Möglichkeit, es ist gar nicht ihre Entscheidung zu arbeiten, weil sie haben die Mittel des Arbeitens gar nicht. Die Mittel des Arbeitens, die gehören in unserer Gesellschaft ganz zwangsläufig den Unternehmern und die binden, und das ist die Regel dieser Gesellschaft, so ist es gesetzlich eingerichtet, jedes Arbeiten daran, dass sie Gewinn damit machen und was kommt heraus? Es kommt heraus, sie brauchen dafür sehr niedrige Löhne, sehr viel Leistung und sie machen Druck. Und der zweite Punkt, sie holen aus der Leistung, aus der Arbeit immer mehr raus. Millionen von Leuten, die auf Arbeit angewiesen sind, sind in dieser Gesellschaft nicht einmal in der Lage, für Lohn arbeiten zu gehen. Es ist ein perverser Zynismus. Die Produktivität der Arbeit, immer mehr kann die Arbeit an Reichtümern hervorbringen, führt dazu, dass die Unternehmer sagen, alles, was wir verkäuflich herstellen, das stellen wir mit der Mannschaft her, die wir haben, und einer immer verkleinerten Mannschaft. Und so gibt es aus dem Nutzen der Produktivitätssteigerung in dieser Gesellschaft einen ganz perversen Schluss. Der Nutzen der Produktivitätssteigerung endet darin, dass die Leute Existenzangst haben müssen, arbeitslos werden, einfach rausgeschmissen werden. So wirkt sich die Bereicherung dieser Gesellschaft als Verarmung der Leute aus, die einerseits für weniger Lohn arbeiten müssen und andererseits gar keinen Lohn mehr haben. So, jetzt kann man sagen, das ist aber eine Scheißerpressung, eine seltsam eingerichtete Gesellschaft. Vielleicht passt die gar nicht zu meinen Bedürfnissen, zu dem, wie ich leben will, zu dem, dass ich vom Leben etwas haben will. Man kann aber auch einen anderen Schluss ziehen und der ist viel verbreiteter, aber nicht besser. Er ist nämlich schädlich. Der heißt, na so ist das Leben mal, dann richten wir uns eben drauf ein. Gucken wir mal, wie wir damit zurechtkommen. Gucken wir mal, wenigstens Arbeit zu finden. Und es gibt auch sofort eine Vertretungsorganisation, die sich dieses Anliegen auf die Fahnen schreibt. Die Gewerkschaft sagt, man muss doch irgendwie im Kapitalismus, in der Marktwirtschaft, die der Heinz jetzt zitiert hat, in dieser unserer Gesellschaft, sie sagt immer unsere Gesellschaft, da muss man doch irgendwie zurechtkommen können. Ja, und wenn es nicht geht, wenn die Leute immer mehr arbeiten müssen, immer weniger davon haben und viele arbeitslos sind, dann stellt sich unsere Gewerkschaft hin und sagt, dann müssen wir wenigstens die Beschäftigung erhalten. Beschäftigungssicherung, Arbeitssicherung, das sind jetzt die großen Themen der gewerkschaftlichen Vertretung. Da will ich einige Argumente anführen, warum das zu Fehlern, zu Schäden führt. Das klassische Beispiel ist in letzter Zeit Continental, ein Gummihersteller aus dem Hannoverschen, ein Multi eigentlich in der Zwischenzeit. Der ist ein gutes Beispiel. Was ist eigentlich dort passiert? Dort sind die Unternehmer an die Belegschaft herangetreten, wie so viele andere Unternehmer auch, und haben gesagt, unser Gewinn erreicht uns nicht mehr. Ihr müsst ein Zugeständnis machen, wenn ihr weiter arbeiten wollt, wenn ihr nicht wollt, dass wir eure Arbeitsplätze abschaffen, dass wir sie verlegen, dass wir sie anderswohin, wo die Leute noch billiger sind, dorthin verlegen, dann müsst ihr uns Zugeständnisse machen. Arbeitet 2,5 Stunden länger, verzichtet auf Lohn. Das schreiben wir in einen Vertrag und ihr dürft auch rüberschreiben, Arbeitssicherungsvertrag. Was ist das für ein Vertrag? Ganz seltsam. Gerade weil es so gängig ist, ein paar grundsätzliche Argumente. Ist das eigentlich ein Vertrag mit Geben und Nehmen? Hier, wer gibt, wer bekommt eigentlich etwas? Die Arbeitgeberseite fordert. Sie fordert, weniger Geld wollen wir bezahlen für die gleiche Arbeit. Wir wollen unbezahlte Mehrarbeit von euch haben. Und was sichern wir euch eigentlich zu? Eigentlich sichern wir nichts weiter zu, als dass ihr weniger bekommt und wir, die Unternehmer, mehr davon haben. Weil der Schein, hier würde so etwas wie eine Sicherheit erkauft, hat sich gerade bei Conti Gummi ganz eindeutig gezeigt. Ein Arbeitnehmer kauft nicht seinen Arbeitsplatz. Der Arbeitsplatz bleibt das Eigentum des Unternehmers. Er kalkuliert damit für den Gewinn und nur solange es Gewinn abwirft, und zwar genügend und so viel wie er möchte, gibt es diesen Arbeitsplatz. Der Beweis? Continental, Continental, wie immer man die aussprechen wird, eben Conti Gummi, hat gesagt, anderswo würden wir noch mehr Gewinn machen. Jetzt machen wir das Werk bei Hannover in Hannover-Stöcken zu. Der gewerkschaftliche Vertreter, der Betriebsrat, die IG Metall, sofort haben sie gesagt, ja, aber ihr habt es doch unterschrieben, dieser hervorragende Beschäftigungssicherungsvertrag, ist er denn nichts wert? Nein, er war gerade nichts wert. In keinem dieser Verträge steht etwas anderes drin, als dass in jedem Fall es eine Sicherheit gibt. Die Sicherheit der Senkung der Löhne, die Sicherheit der Vergrößerung der Leistung für den Betrieb. Keine Sicherheit wird in diesen Verträgen dafür festgeschrieben, dass der Betrieb nicht dicht macht. Einfach sagt, hey Leute, anderswo kann ich die Leute noch besser ausnutzen. Anderswo kann ich noch besser darauf drücken, dass das Verhältnis von eurem Lebensunterhalt zu dem, was ich davon als Unternehmer bekomme, besser wird, nämlich indem ich sage, ich zahle weniger Lohn. Lohn, das ist eine Kost. Und ich hole mehr raus, anderswo. Also mit dieser Art und Weise kommt nur eines heraus. Der Schein des Zugeständnisses, es wäre eine Sicherheit, der Schein eines Geschäfts. Es ist kein Geschäft, man kauft nicht eine Sicherheit ein, sondern man hat den Schaden sicher. Und man erwägt immer, ach Gott, der Schaden, ist er denn nicht größer? Wenigstens habe ich noch den Arbeitsplatz. Gut, weniger zu essen, weniger zu kaufen, weniger zu leben, weniger Zeit. Alles das, was ich eigentlich vom Arbeitsplatz haben wollte. Ich wollte ja davon leben. All das wird weniger. Gut, aber ich habe noch den Arbeitsplatz. Tja, es ist nicht so, dass je weniger man vom Arbeitsplatz hat, desto sicherer der Arbeitsplatz würde. Nein, nein. Es ist so, das Einzige, was sicher ist, ist, dass die Unternehmer auf diese Art und Weise mit verschiedenen Arten von Schaden kalkulieren können. Dass sie kalkulieren damit, ich erpresse die eine Belegschaft gegen die andere, gebt her, wer gibt am meisten her, dass sie so den Lohn senken. Und eigentlich ist es schon wieder ein Argument. Diese Gesellschaft, so wie sie eingerichtet ist, so wie sie von Staats wegen und ökonomisch eingerichtet ist. Sie geht auf Kosten der Leute, sie bietet doch nur verschiedene Abwägungen von Schaden, ohne dass man bei diesen Schadensfällen überhaupt den einen oder anderen ankreuzen könnte, so nach dem Motto, ich hätte lieber den. Beides, weder den einen noch den anderen Schaden, nämlich schlecht leben, viel arbeiten, wenig Geld dafür bekommen, noch den Punkt Arbeitslosigkeit, kann man sich aussuchen. Es ist die reine Verfügung der Arbeitgeberseite und das spricht gegen diese Gesellschaft und auch gegen den Fehler, sich auf arbeitsplatzsichernde Vereinbarungen überhaupt einzulassen. Es ist eben nur der Schaden, der aus solchen Regelungen folgt. Und dann kommt es manchmal, wenn die Gewerkschaften, die so vernünftig sind, dieser Gesellschaft die allergrößte Vernunft zusprechen, die sich einfühlen in die Überlegungen der Unternehmer und sie behandeln, als wäre es ein Sachzwang. Ja sicher, euer Interesse muss gelten, unseres nicht. Euer Interesse ist das Wichtige, wenn ihr keinen Gewinn macht, dann überhaupt keine Arbeitsplätze. Die sich so einfühlen, diese Gewerkschaften, die ständig Tarifverträge und Vereinbarungen abschließen, die mit Schaden kalkulieren und diesen Schaden so verkaufen, als würde man doch wenigstens ein bisschen was retten. Diese Gewerkschaften werden dann, wenn Unternehmer wie Continental oder auch AEG sagen, sie machen den Laden dicht, dann werden sie mit einmal ganz betroffen und sagen, jetzt müssen wir das tun, was wir nie gemacht haben, kämpfen. Jetzt müssen wir wirklich einmal in den Klassenkampf hinein und dann kämpfen sie für etwas ganz Seltsames. Dann kämpfen sie dagegen an, dass die Arbeitsplätze, die schon abgeschrieben werden, noch erhalten werden können. Heinz, vielleicht machen wir an dieser Stelle nochmal ein paar Bemerkungen zur AEG. AEG war ja ein prominenter Fall in letzter Zeit.
Ja. Sorry, ich muss mich noch meines Halsbonbons entledigen, sonst verschlucke ich mich da noch dran. Also über AEG soll ich was erzählen. Naja, das war ja in der Tat ein sehr prominentes Beispiel und im Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit. Das ist einerseits dasselbe wie bei Conti, andererseits aber noch steigerungsfähig, vor allen Dingen von Seiten der Belegschaft, respektive der Belegschaftsvertretung, der Gewerkschaft. Also nach der Seite hin ist es dasselbe wie beim Conti, als der Eigentümer dieser Firma, mittlerweile nach einigen Eigentümerwechseln ist es ja diese schwedische Firma namens Electrolux. Also der Eigentümer dieses Multis, der hat gerechnet und gerechnet, wie es seine betriebswirtschaftliche Tour vorgibt und ist draufgekommen, die Beschäftigten des AEG Hausgerätewerkes in Nürnberg, obwohl das eine uralte Tradition hat, die sind zu teuer. Die stellen einen, wie das so schön heißt, einen Kostenblock dar, den sich der Electrolux unmöglich mehr leisten kann. Also was der Einzelne ist, Lohn gleich Kost, ein Kostenfaktor, das ist die Belegschaft zusammengenommen als Kollektiv, die ist ein Kostenblock. Und da nützt es überhaupt gar nichts, wenn die AEG-Beschäftigten gesagt haben, sie verstehen die Welt nicht mehr, sie sollen entlassen werden oder das Werk soll überhaupt zugesperrt werden. Dabei haben sie doch profitabel gearbeitet. Ist für sich genommen schon kein guter Ausgangspunkt für die Belegschaft oder die Belegschaftsvertreter, denn sie machen ja immerhin den Umstand, dass sie auf ihre Kosten ihrem Arbeitgeber Nutzen und Gewinn verschaffen, diesen Umstand machen sie selber zum Ausgangspunkt dafür, ob sie überhaupt quasi so frech sein dürfen und Weiterbeschäftigung beantragen. Vor allen Dingen aber haben sie sich in der Hinsicht getäuscht. Es geht gar nicht darum, dass überhaupt ein Gewinn erwirtschaftet wird in marktwirtschaftlichen Unternehmen, sondern es geht darum, dass ein möglichst großer Profit erwirtschaftet wird. Also dieses Motto gibt es überhaupt gar nicht in der Marktwirtschaft. Naja, ich habe 5% Gewinn, das ist doch nett, das langt mir, so können wir doch weitermachen. Nein, wenn der Konkurrent 6% Gewinn hat oder 7,5% oder irgend so etwas, dann gibt er damit für den 5%er die Marge vor, nach der der sich strecken muss. Und die Electrolux-Heinis da, die haben nebenan in Polen und in Italien verglichen und verglichen und sind drauf gekommen, dort können sie ihren Profit vergrößern, weil dort die Arbeitskraft billiger angeboten wird als in Nürnberg. So, jetzt haben die Nürnberger Belegschaft und ihr Betriebsrat und die IG Metall in dieser Nürnberger AEG-Firma. Wie haben die da drauf reagiert? Naja, erst einmal, bevor sie dann spektakulär in den Streik getreten sind, haben sie das Verfahren probiert, was der Andreas gerade eben schon, wie ich meine, zu Recht gegeißelt hat, nämlich sich gewissermaßen den Fortbestand des eigenen Arbeitsplatzes zu erkaufen, damit man eine Quelle von Einkommen hat, sich zu erkaufen dadurch, dass man für sich selber diese Quelle immer weniger ergiebig macht und sie spiegelverkehrt immer ergiebiger für den Arbeitgeber. Also, damit das von Schließung bedrohte Werk Nürnberg bestehen bleibt, haben die Belegschaftsvertreter ja immerhin sehr großzügige Angebote bereits gemacht gehabt in Sachen Lohnverzicht und in Sachen Arbeitszeitverlängerung, ja sogar so ungefähr eine Halbierung der Belegschaftsstärke hätten sie noch geschluckt, denn damit wäre ja das Werk als solches erhalten gewesen und das ist in der Optik von Betriebsräten und Gewerkschaften offensichtlich schon ein Erfolg für sich. Und dann Pustekuchen. Dann kommt der Electrolux daher und sagt, das reicht nicht. All die Angebote, die ihr da zugunsten des AEG-Profits gemacht habt, die reichen hin und vorne nicht, um die Profitansprüche von Electrolux am Standort Nürnberg zu befriedigen. Die gehen am Standort Nürnberg gar nicht mehr zu befriedigen. Deswegen muss der zugemacht werden. Und zwar bis Ende 2006 oder 2007 oder irgend so etwas. So, jetzt haben die Nürnberger Belegschaftsvertreter etwas Seltsames probiert. Einerseits sind sie in Streik getreten und das sogar ein paar Wochen lang. Andererseits, für welches Ziel? Naja, das Ziel, was Sie angegeben haben, das finde ich lustig. Also lustig ist jetzt ein saublöder Ausdruck. Ich meine eigentlich das Gegenteil von lustig. Die Absicht, die Sie vermeldet haben, bestand nämlich darin, Sie wollen dem Betrieb Electrolux die Kosten für das Schließen des AEG-Werks in Nürnberg so groß machen mit ihrem Streik, damit für Electrolux das Weiterbetreiben günstiger kommt als das Zumachen. Also ein Trick 17 gewissermaßen. Ein Trick 17, der, naja, ich bin mir selber da nicht so ganz sicher, ob sie das wirklich als eine ernsthafte Absicht verfolgt haben. Am Schluss ist ja auch was anderes dabei herausgekommen. Aber ich nehme jetzt mal zur Kenntnis, Sie haben gesagt, Sie probieren das mal aus. Sie versuchen die Schließungskosten per Sozialplan und so weiter und so zu so zu steigern, dass der AEG-Chef sich das noch einmal überlegt und sagt, wenn das Zumachen so teuer kommt, dann produziere ich dort lieber weiter. Ich nehme zur Kenntnis, dieser Belegschaft und diesen Belegschaftsvertretern und diesen Gewerkschaftern ist offensichtlich ihre Einkommensquelle namens Lohnarbeit so ans Herz gewachsen. Oder ich kann auch sagen, sie sind so felsenfest davon überzeugt, dass es dazu für sie überhaupt keine Alternative gibt, dass sie die gerade erwiesene Beschissenheit ihrer Einkommensquelle ignorieren und sagen, wir tun alles für unsere Arbeitsplätze. Die sind uns so lieb und wert, auf die sind wir so angewiesen. Sonst sind wir so am Arsch gepackt, dass wir glatt einen Streik vom Zaune brechen mit dem gewagten Ziel, die Sozialplankosten höher zu machen als die Kosten für das Weiterbetreiben. Naja, dafür einen Arbeitskampf. Das ist von Haus aus was Komisches. Justament da, wo die Betriebsleitung sagt, sie ist auf die Nürnberger Proleten schon mal nicht mehr angewiesen. Die macht sie überzählig. Justament da verfallen die Belegschaft und ihre Vertreter auf das proletarische Kampfmittel des Streiks. Also justament da, wo man sagen möchte, da ist es jetzt für diesen Betrieb schon ein bisschen spät dran. Und wenn man für diesen Betrieb dann noch was machen will, dann wäre gefragt, die, wie man so schön sagt, die Solidarität von anderweitig Beschäftigten, wo deren Arbeitgeber auf das kontinuierliche Abliefern von deren Arbeitskraft noch angewiesen sind. So hätte ich da an der Stelle gedacht. Nein, ganz anders haben diese Belegschaften und Belegschaftsvertreter offensichtlich gedacht. Streik, dieses Kampfmittel der Arbeiter, wollten sie überhaupt nicht anwenden und nicht auspacken, als es noch Zeit gewesen wäre und auch nicht für den Zweck, wofür es eigentlich erfunden worden ist, nämlich als die Gegenwehr von Seiten der Arbeiter dafür, dass Betriebsleitungen die Angewohnheit haben, den Lebensunterhalt ihrer Belegschaften ständig zu schmälern. Dagegen muss Widerstand organisiert werden, Gegenwehr, und zwar Gegenwehr, damit es einem dann wieder besser geht. Nein, dafür wollte die Gewerkschaft bei AEG und die Belegschaft auch einen Streik nie eingesetzt haben. Von daher ist es auch weiters nicht groß verwunderlich, dass die Affäre dann so zu Ende gegangen ist, wie sie zu Ende gegangen ist. Nämlich, naja, mit einem Sozialplan, wo das Unternehmen Electrolux ein bisschen mehr hinlegt als ursprünglich angeboten, mit Übergangsregelungen für die Älteren, damit sie nicht mehr groß aufs Arbeitsamt müssen, sondern dann gleitend in Rente übergehen. Naja, abgesehen davon, dass man da kaum die Frage aufwerfen mag, ob sich dafür der Streik gelohnt hat, auch da fällt mir ja noch was auf. Zum Beispiel Abfindungen. Abfindung ist auch wieder so ein Hammer. Da kriegt man eine Geldsumme dafür, dass man sich seine Geldquelle abkaufen lässt. Tja, oder diese Übergangsregelungen für die Älteren. Also dafür, dass sie das zweifelhafte Glück haben, nicht mehr, wie es so schön heißt, dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen zu müssen. Naja, dafür machen sie einen gleitenden Übergang hin in die Altersarmut. Weil die Übergänge zum Rentnerdasein, das kostet ja alles nochmal was. In dem Falle bei der Rente. Also mein Befund ist, wenn ich mir diese AEG-Kiste da zu Gemüte führe, und zwar leider 10-mal oder 50-mal unterstrichen von meinem Standpunkt aus, leider kein guter Streik für keinen guten Zweck, hätte was Besseres verdient gehabt. Na gut, jetzt gucken wir uns in der einschlägigen Landschaft um und da stellen wir ja fest, es gibt ja zurzeit einen Streik, nämlich bei den öffentlichen Bediensteten, und die sagen, jetzt reicht's, sie lassen sich was nicht mehr gefallen. Was ist denn davon zu halten, Andreas? Du hast dir dazu Gedanken gemacht.
Ja, ich habe mir diese Streikbewegung einmal angeschaut. Als Ergänzung zu dem, was du sagst, es ist auffällig. Die Leute heutzutage stellen fest, ob sie nun gewerkschaftlich organisiert sind oder nicht, es steht mit ihren Lebensinteressen immer schlechter in dieser Republik. Sie würden zwar nicht so wie du oder ich sich hinstellen und sagen, was ist das eigentlich für ein Laden, in dem die Armut gar keine Ansprüche zu stellen hat, wenn der Reichtum größer wird, Aber die Reichen, die Kapitalverfüger, die haben tatsächlich alle Ansprüche und es gilt als Vernunft, dass deren Ansprüche zum Zuge kommen. Nein, sie sagen es etwas anders. Sie sagen, nur reicht's wirklich mal. Also nach all den Einschnitten der letzten Jahre reicht's nun wirklich. Und es gibt ja auch dann Veröffentlichungen, zum Beispiel im Spiegel. Da steht dann tatsächlich in den letzten 10 Jahren um so und so viel Prozent sind die Lohnstückkosten gefallen, 10%, und das Statistische Bundesamt und so weiter. Sie alle halten nicht damit zurück. Es ist tatsächlich nicht nur so, dass der Reichtum immer mehr wird und die Leute weniger davon haben, sondern es ist auch so absolut in Heller und Pfennig. Das, was man letztlich noch zum Ausgeben hat, kann man sich weniger leisten, jedenfalls viele. Na gut, also könnte man sagen, im öffentlichen Dienst, da könnten Sie schon jetzt einmal auf den Tisch schauen und sagen, Sie könnten bemerken, in welcher unangenehmen Lage Sie als Arbeitnehmer sind. Allerdings, es ist so, dieser Streik beginnt mit einem ganz seltsamen Punkt, nämlich nichts von dem, was in den letzten 10 Jahren oder 14 Jahren, so lange ist der letzte Streik im öffentlichen Dienst schon her, von Rationalisierung, Arbeitsverdichtung, Lohnkürzungen, Verlängerungen der Arbeitszeit, Ausgliederung, Outsourcing heißt das ja neudeutsch, alles hingenommen wurde, was alles in Tarifverträge gegossen wurde, nichts davon will die Gewerkschaft eigentlich zurücknehmen. Sie stellt sich hin und sagt, das will sie verteidigen, oder sie will noch weitere Einschnitte verhindern. Dieses noch Schlimmeres verhindern stellt sich gegen die Stellung der Arbeitgeber, auch der öffentlichen Arbeitgeber, die sagen, es gibt 3 Steigerungen, die passen zu unserer Gesellschaft. Das heißt, weniger verdienen, mehr arbeiten und mehr Leistung. Also länger arbeiten und mehr Leistung. Ne, so ungefähr, das sind die Forderungen, die von Arbeitgeberseite kommen. Und die haben ausgenutzt, was in diesen ganzen Tarifverträgen drinsteht. Da hat die Gewerkschaft vor einigen Jahren in Potsdam einen neuen Tarifvertrag abgeschlossen, einen Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, der den alten, bekannten BAT, manch einer kennt ihn noch, abgelöst hat. Und schon da waren jede Menge Verschlechterungen für die Arbeitnehmer festgeschrieben. Alles als Ausdruck der Vernunft. Großer Vernunft. Ja, wir müssen schon die Interessen der Arbeitgeberseite als vernünftig ansehen, so hat die Gewerkschaft sich hingestellt. Und sie hat Öffnungsklauseln in diese Verträge hineingeschrieben, sogenannte Meistbegünstigungsklauseln. Wenn sie mit irgendeiner Kommune vereinbart, dass dort die Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst länger arbeiten müssen, dann soll es den anderen auch zugutekommen. So viel Großzügigkeit. Hätten Arbeitgeber nie gezeigt. Eine Klausel, die festschreiben würde, wenn irgendwo wem mehr gezahlt würde, kriegen das alle. Nein, solche Klauseln gibt es nicht. Aber in diesem Tarifvertrag hat sie es festgeschrieben und die Arbeitgeber können davon gar nicht genug bekommen. Sie haben gekündigt den Tarifvertrag und sie sagen, sie leben hervorragend mit dem tariflosen Zustand. Jeder, der neu eingestellt wird. Jeder, der eine Beförderung haben will, wird vor eine erpresserische Frage gestellt. Wenn du eingestellt werden willst, befördert werden willst, dann musst du einen Einzeltarifvertrag unterschreiben. Und da steht drin, du arbeitest nicht mehr 38,5 Stunden, sondern 40, 42 Stunden. Mit diesem tariflosen Zustand haben es die Arbeitgeber in der Zwischenzeit dazu gebracht, dass fast ein Drittel, 30%, der Beschäftigten im öffentlichen Dienst gar nicht mehr dem Tarifvertrag unterliegen. Und der Verhandlungsführer der Arbeitgeberseite für die Länder, Möllring, Niedersachsens Finanzminister, hat gesagt, jeder Tag ohne Tarifvertrag ist ein guter Tag für uns und wird genutzt. So sagte er es der Frankfurter Allgemeinen Zeitung am Sonntag am 12.02. Und so agieren auch die Arbeitgeber. Sie wollen und sie bestehen darauf, dass der tariflose Zustand, dazu genutzt wird. Billigere Arbeit, mehr Arbeit, unbezahlte Mehrarbeit zu erpressen. Dass der tariflose Zustand damit auch den Einfluss der Gewerkschaft überhaupt auf diese Frage, wie und wo und wie wird bezahlt, wie wird gearbeitet, Einfluss zu nehmen. Tja, und jetzt kommt die Schwäche der Gewerkschaft. Sie teilt alle diese Argumente der Arbeitgeber. Leere Kassen. Wow, ja, da müssen wir uns drauf einstellen. Oi, oi. Sie sagt nicht, die leeren Kassen, die sind in unseren Familien. Ja, wir müssen davon leben. Sondern sie stellt sich hin, als wäre es eine Selbstverständlichkeit, wenn der Finanzminister sagt, kein Geld da, wenn ein Unternehmer sagt, ein Arbeitgeber sagt, ich habe kein Geld, das ich für so etwas wie euren Lebensunterhalt ausgeben will, ja dann eben nicht. Die Arbeitgeber berufen sich darauf, es wird öffentlich eingezahlt, also, und die Leute werden ärmer. Es sind also die gleichen Lohnsenkungstendenzen, auf die sie sich berufen und sagen, die Leute können sich nicht leisten, mehr zu bezahlen. Und darum dürft ihr auch nicht mehr kriegen. Das ist die Logik der Gerechtigkeit, die darauf besteht, allen, die arbeiten, muss es noch schlechter gehen, damit es den Unternehmern, Deutschland und den öffentlichen Kassen besser geht. Diese Logik ist leider im öffentlichen Dienst auf eine Gewerkschaft getroffen, die erstens von den ganzen Zugeständnissen der letzten Jahre gar nicht zurückfahren will, sondern sagt, jawohl, das muss so bleiben. Das ist eigentlich der Zustand, den wir idealerweise verteidigen würden, wenn wir könnten. Zweitens stellen sich die Verhandlungsführer von Verdi nur noch hin und sagen, ja Mensch, wenn man auf uns hören würde, wir wären vielleicht flexibel. Wir hätten da Angebote, ganz flexible Angebote und es gibt sie ja auch schon in den ersten Abschlüssen in den Kommunen. Und diese Abschlüsse gehen so, ja, wir verteilen den Schaden, nämlich die Einsparungen unter unseren eigenen Mitgliedern um. Die einen, die ganz Armen, die arbeiten weiter 38,5 Stunden. Die nächsten, die dürfen schon 39 Stunden arbeiten. Und wer so unverschämt ist, in den höheren Gruppen zu arbeiten, ja, der hat doch genug Geld, der soll 40 Stunden arbeiten. Ja, wenn eine Gewerkschaft schon so etwas anbietet, dann bietet sie sich im Grunde genommen nur dafür an, zu sagen, Gerechtigkeit besteht darin, den Schaden unter unseren Leuten selber umzuverteilen. Tja, wenn sie also so sich hinstellt, warum kämpft sie dann? Na, sie sagt, hier wird aus politischen Gründen gegen die Stellung der Gewerkschaft gekämpft. Hoppla, es stimmt, gegen die Stellung der Gewerkschaft wird gekämpft. Die Arbeitgeber wollen den Flächentarifvertrag wirklich brechen. Aber eben, weil sie Kosten sparen wollen, weil sie sagen, der Lebensunterhalt der Leute, ja, der muss weiter gekürzt werden, mehr Arbeit muss rausgeholt werden, damit, ja, es der Unternehmensseite weniger kostet. Und für diesen Zweck wird der Tarifvertrag dann eben auch flächenmäßig aufgelöst. Darum bieten dann die verschiedenen Ministerpräsidenten an, wenn der Tarifvertrag nicht so ausgeht, wie wir es wollen, dann steigen wir einfach aus ihm aus, dann lösen wir die Verbindlichkeit auf. Tja, und dann sagt die Gewerkschaft, oh, da fehlt dann einiges. Und zwar was? Ihr Mitspracherecht bei der Umverteilung, bei dem Mitverwalten von, wer hat den Schaden wohin zu tun, wer hat ihn zu ertragen, bei wem ist der Schaden gerecht aufzuhalten. Tja, mit so einer Gewerkschaft, da haben es einerseits die Arbeitgeber ziemlich leicht. Die streiken dann auch so, heute Morgen im Radio, 1700 Beschäftigte treten in einem Bundesland in den Ausstand. Morgen sind schon wieder andere. Das tut wirklich niemandem weh. Umgekehrt, die Arbeitgeberseite kämpft sie kaputt. Sie macht deutlich, wir lassen uns nicht unter irgendeine Bedingung beugen, die uns nicht wirklich und fett Einsparungen bringt auf Kosten des Lebensunterhalts der Leute. So könnte man merken, ob im öffentlichen Dienst oder in der Industrie, Diese Gesellschaft ist ziemlich beschissen eingerichtet für diejenigen, die arbeiten müssen für ihr Geld, statt arbeiten zu lassen. Diese Gesellschaft ist sehr schlecht eingeordnet dafür, dass die Leute überhaupt auf einen grünen Zweig kommen. Sie ist gar nicht so eingerichtet, dass der Lebensunterhalt und ein angenehmes Arbeiten überhaupt ein Zweck wäre, sondern die Abhängigkeit wird ausgenutzt, die Leute werden benutzt und ausgebeutet, ausgenutzt. Also eigentlich ein Argument, sich zu fragen, ob das, was lange ausgestorben ist, leider, nämlich ob diese Gesellschaft einem eigentlich noch passt, ob sie einem taugt, ob das noch hinhaut. Das waren so die Bemerkungen, die wir heute zum Klassenkampf heutzutage machen wollten. Wer möchte, kann diese Sendung unter www.farberot.de noch einmal anhören. Dort gibt es auch andere Radiosendungen. Unter www.gegenstand.com kann man das, was wir in die Zeitschriften schreiben, einmal auch unentgeltlich anschauen. Und einen Diskussionstermin über das heute Gesagte gibt es am nächsten Montag, am 3. April um 19.30 Uhr im Gewerkschaftshaus in Frankfurt in der Wilhelm-Leuschner Straße 69. So ist es. Das war es also für heute von unserer Seite. Yeah.